Sie hören den Kurier.
Rassistische Beschimpfungen gegen Real Madrid-Star Vinicius Junior, diskriminierende Posts gegen schwarze englische Teamspieler, Schmähungen gegen Spieler wie Romelu Lukaku, Karim Benzema oder Bukayo Saka. Rassismus ist im Fußball noch immer weit verbreitet. Auch wenn gewisse Begriffe oder Neonazi-Parolen in Deutschland oder Österreich zum Großteil aus Stadien verbannt worden sind und während Vereine und Nationalteams diverser geworden sind, nehmen rassistische Vorurteile im Sport immer noch großen Raum ein. In unserer heutigen Episode kommt Ronny Blaschke zu Wort. Der Journalist und Buchautor beschäftigt sich in seiner neuen Publikation Spielfeld der Herrenmenschen mit Rassismus im Fußball. Woher kommt er? Wo gibt es ihn noch? Und warum hält er sich so konstant? Mein Name ist Caroline Krause-Sandner und ihr hört die Kurier-Nachspielzeit. Ja, ich bin jetzt mit Ronny Blaschke verbunden. Er ist Sportjournalist und Autor mehrerer Bücher, die sich so an der Schnittstelle Sport, Politik und Gesellschaft bewegen. Kürzlich veröffentlicht hat er das Buch Spielfeld der Herrenmenschen, ein Buch über Kolonialismus und Rassismus im Fußball. Hallo, Herr Blaschke.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Wenn wir uns den Fußball ansehen, vor allem jetzt sagen wir in Deutschland und in Österreich, es hat sich ja schon einiges getan, würde ich mal sagen. Also zum Beispiel, wenn man jetzt die 90er und die jetzige Zeit ansieht, das N-Wort oder Neonazi-Parolen im Fanblock, solche Dinge sind weniger geworden in den Stadien. Aber hat der Fußball es geschafft, Rassismus aus den Stadien zu verbannen?
Ja, ganz ist der Rassismus sicherlich nicht verschwunden. Er ist auf jeden Fall nicht mehr so sichtbar und nicht mehr so hörbar, weil die Stadien moderner geworden sind, weil es Kameras gibt, weil die Sicherheitsarchitektur einfach ganz anders geworden ist. Aber wenn wir auf die politischen Wahlergebnisse schauen, in Deutschland, in Österreich, in vielen Ländern Europas, dann sehen wir natürlich, dass rechte Parteien erfolgreich sind, eben auch, weil sie mit Ressentiments spielen, weil sie rassistische Denkmuster aufgreifen. Und es kann natürlich sein, dass Menschen diese menschenfeindlichen Einstellungen in sich tragen, aber sie weniger nach außen lassen, also weniger darüber sprechen. Und was in dem Buch jetzt für mich wichtig war, ist auch diesen strukturellen Rassismus zu gucken. Und das hört sich erstmal sperrig an, aber wenn Sie sehen, ja, die Mannschaften sind divers, die Nationalteams, die sind bunt, aber schauen Sie in die Führungsgremien, in die Vorstände, in die Aufsichtsräte, in die Sportredaktion, in die Sponsoren, also dort, wo über die Fußballindustrie bestimmt wird, wo die Entscheidungen getroffen werden, da sprechen wir eigentlich überwiegend von weißen Männern. Und das ist auch ein Grund für strukturellen Rassismus, dass die schwarzen Menschen, Menschen mit Migrationsgeschichte, da irgendwie nicht so richtig reinschaffen. Und das hat Gründe.
Okay, das heißt, Sie haben das jetzt erwähnt, eben die Nationalteams, auch insbesondere in Europa, werden immer bunter unter Anführungszeichen, also Spieler mit dunkler Hautfarbe haben sich sehr gut etabliert schon in den Nationalteams auch, aber nicht nur in Führungsebene und Sponsoren und solche Sachen, die Sie jetzt erwähnt haben, aber es gibt auch ganz besondere Aufgaben oder ganz besondere Positionen, die dann schwarze Spieler vor allem einnehmen. Also Sie haben auch davon gesprochen oder geschrieben, dass es weniger schwarze Trainer zum Beispiel gibt, schwarze Sechser zum Beispiel oder schwarze Torhüter. Die sind immer noch sehr selten. Ich meine, es gibt es schon, aber es ist immer noch sehr selten. Woran liegt denn das?
Ja, das ist interessant. Also wenn wir uns mal auf die Kolonialgeschichte zurückbesinnen, also ganz, ganz streng zusammengefasst, ja, über mehrere Jahrhunderte haben ja die Kolonialmächte Großbritannien, Frankreich, Portugal, viele Menschen aus Afrika versklavt und vor allem nach Südamerika und auch nach Nordamerika verschifft. Also mehr als 10 Millionen Menschen waren das. Und obwohl wir im 18. Jahrhundert die Französische Revolution hatten und die Aufklärung und mussten diese Leute das ja irgendwie rechtfertigen. Und sie haben es damit gerechtfertigt, dass sie eben Menschenrassen erfunden haben. Mhm. Ganz vereinfacht war da die weiße intellektuelle Überlegenheit und die schwarze körperliche Überlegenheit. Also man hat Menschen aus Afrika, hat man eben als wild, als körperlich stärker, aber als intellektuell schwächer dargestellt. Und diese Gedanken halten sich teilweise bis heute. Die haben sich eingeschrieben. Wir wollen das selbst nicht so wahrhaben. Ja, auch wir, die sich ja erst aufgeklärt halten, aber wir tragen das irgendwie alle in uns. Es gibt erste Studien, noch, da muss es noch mehr geben, dass zum Beispiel auf den Spielpositionen im Fußball, sagen wir mal, der Kapitän, der spielintelligent sein muss, der weise sein muss, da sind es überproportional weiße Spieler. Aber auf der Außenposition oder auf der Verteidigerposition, da sind es oftmals dann auch schwarze Spieler, denen man der Körperlichkeit, Athletik nachsagt. Mhm. Und wenn Sie auf die Manager schauen, auf die Trainerpositionen, dann gibt es da kaum schwarze Trainer, auch in England, in Frankreich nicht. Und es gibt auch erste Studien, dass zum Beispiel die Fernsehkommentatoren, die ja meistens weiß sind, schwarze Spieler anders loben, da gehen wir auf die Körperlichkeit ein, auf die Kraft, auf die Explosivität, und weiße Spieler werden dann eben anders beschrieben. Das ist jetzt zusammengefasst, aber da müsste man sicherlich auch noch mehr nachschauen. Mhm. Aber das hat sich so bei uns eingeschrieben, und vielleicht führt es dazu eben auch, dass im Nachwuchsfußball gewisse Spieler auch für Positionen ausgebildet werden. Ja, also das ist sozusagen dieser versteckte Rassismus, den wir vielleicht auch so in uns tragen.
Mhm. Also solche auch eben weit verbreitete rassistische Stereotype, die sich auf die Physis oder auf bestimmte, also da hat es lang diese Sache gegeben mit den schnell zuckenden Faszien, die ja angeblich Menschen mit schwarzer Hautfarbe mehr haben oder so. Das wurde ja alles schon widerlegt, dass das biologische, körperliche Vorteile gibt bei Menschen mit schwarzer Hautfarbe. Aber warum hält sich das denn so lange? Brauchen wir solche Vorteile, um uns die Gesellschaft zu erklären? Oder beten wir sie einfach nach, wenn die immer wieder rekonstruiert werden?
Die werden zu selten aufgebrochen. Und gerade in Deutschland, auch in Österreich, da haben wir auch im Geschichtsunterricht vor allem zu Recht, sprechen wir intensiv über den Holocaust, über den Nationalsozialismus, aber wir sprechen viel zu wenig über die Kolonialgeschichte, die ja bis heute sozusagen die Welt strukturiert. Und wir haben einige Beispiele genannt. Wir glauben zum Beispiel, dass die Läufer aus Ostafrika per se mehr Ausdauer haben oder dass afroamerikanische Basketballer in der NBA höher springen können als ihre weißen Kollegen. Aber wir können das eigentlich alles mit sozialen und kulturellen Argumenten begründen und eben nicht mit biologischen. Also in Kenia zum Beispiel, da haben viele Läufer, die laufen auf der Hochebene, da haben sie sauerstoffmäßig Vorteile, da können sie anders trainieren. Beim Laufen ist es so, dass man eine relativ günstige Sportart, ein günstiger Weg sozusagen, ist zur Bekanntheit zu bringen. Mhm. Wenn Sie auf den Weitsprung schauen bei Olympia, da gewinnen eigentlich im Prinzip immer auch Weiße aus Europa. Also es lässt sich alles mit Mühe auseinandernehmen. Aber ja, also das hält sich in der Kunst, das hält sich auch im Sport, und wir sollten da uns Mühe machen, es eben mehr zu hinterfragen. Und es lässt sich aber auch nicht so leicht skandalisieren, wie zum Beispiel Affenlaute im Stadion oder wenn Fans Bananen auf den Rasen werfen. Da sieht man, dass da kann man eine Schlagzeile dazu machen. Aber dieses hintergründige neokoloniale Denken, das ist schwierig zu thematisieren.
Mhm. Weil Sie das jetzt erwähnt haben, es gab ja einen großen Aufschrei, zumindest als Vinicius Junior in der spanischen Liga mehrmals rassistisch beschimpft wurde oder als mehrere englische Nationalspieler dunkler Hautfarbe Elfmeter vergeben haben im EM-Finale und die dann halt darauf quasi reduziert worden und massiv beschimpft worden sind, vor allem auf Social Media. Sind diese Dinge doch noch da? Also wir dachten ja, Das hätten wir schon hinter uns gebracht. Oder ist das jetzt speziell in Spanien oder England so? Oder kann das auch in Deutschland oder Österreich immer noch passieren?
Es bricht dann heraus, ja. Das ist so, das frage ich mich auch selbst, wenn ich so ein Buch schreibe oder bei den Veranstaltungen, bei denen ich bin, wie weit bewege ich mich in der eigenen Bubble und schaffe es nicht so richtig raus. Weil wir sehen ja, wie die Wahlergebnisse sind. Und in Deutschland zum Beispiel, die AfD ist so stark wie nie. In Österreich ist die FPÖ per se stark und wird vielleicht gar nicht so unrealistisch irgendwann nochmal den Kanzler stellen. Also sie scheinen ja damit auch ein Publikum zu erreichen. Und diese Lebenslüge des Fußballs, dass der Fußball per se Menschen verbindet, der alte Begriff der Völkerverständigung, das war nie so richtig wahr, ja. Und das Fußball kann eben auch trennen. Und weil zwei Mannschaften gegeneinander spielen und weil es emotional zugeht und weil es eine Gruppenpsychologie gibt, also kann Fußball Probleme sogar noch stärker zum Ausdruck bringen, indem es aus den Leuten herauskommt. Und wenn wenn Fans ihre gegnerischen Fans beschimpfen und provozieren und herabwürdigen wollen, dann machen sie es eben manchmal auf dem Rücken von schwarzen Menschen oder von jüdischen Menschen, weil sie wissen, das ist die ultimative Kränkung. Damit können sie provozieren, damit kriegen sie Aufmerksamkeit und damit können sie auch in der Fankurve leichter untergehen. Und in England ist es ein großes Kapitel über England in dem Buch, dass erstaunlicherweise ja viele Menschen aus der Karibik nach dem Zweiten Weltkrieg nach England kamen, das Land wieder aufgebaut haben und unter den Errungenschaften waren sehr erfolgreiche Fußballer. Und die hatten es immer schwer, die wurden immer rassistisch beleidigt. Und noch heute, ja, Raheem Sterling, Marcus Rashford, Bellingham, also kann man ja lange diese Liste nennen. Das sind die prägenden Köpfe des englischen Teams und die werden lange eben vorgeschoben als Symbolfiguren für die Einwanderungsgesellschaft Britannien. Aber wenn sie dann vielleicht Meter verschießen oder wenn sie sich politisch äußern oder wenn sie Widerspruch leisten, dann werden sie sofort kritisiert. Und das ist in Deutschland ähnlich, war mit Özil so, mit Gündogan, das ist in Frankreich so, mit Karim Benzema. Mhm. Also es sind die Maskottchen sozusagen. Und das ist wieder dieses koloniale Denken. Ja, also sie dürfen Fußball spielen, sie dürfen ihren Körper, ihre Athletik fürs Land nutzen, aber sobald sie dann quasi ihren Kopf benutzen und sobald sie sich als politische, als gesellschaftliche, als kluge Köpfe und Andersdenkende vielleicht auch mal positionieren, das möchte dann ein Großteil der Gesellschaft dann eben doch nicht.
Also das heißt, in den Augen dieser Personen haben sie dann doch nicht das Recht, die ganze Fülle eines Bürgers dieses Landes auszukosten oder auszuüben.
Ja, und es geht weiter auch. Wir haben das Beispiel Colin Kaepernick in den USA gehabt, der American Football Spieler, der sich hingekniet hat gegen Rassismus, gegen rassistische Gewalt protestiert hat, der danach ja auch sozusagen persona non grata wurde, keinen Verein mehr gefunden hat. Ein weniger bekanntes Beispiel, ich habe auch ein bisschen nach Australien geschaut, wo die indigenen Australier, Aborigines sozusagen, Cathy Freeman ist vielleicht noch ein Begriff, die 2000 olympisches Gold gewonnen hat. Die Ureinwohner in Australien, da glauben viele Australier tatsächlich, dass sie sozusagen körperlich stärker sind, schneller sind, dass sie einen sechsten Sinn haben. Und es gibt Talentscouts in Australien, die gehen gezielt auf indigene Menschen zu, auf die Ureinwohner, weil sie glauben, die sind schneller, die sind kräftiger. Und dann hat man das Phänomen, dass es, glaube ich, nur 2 oder 3% der Australier haben indigene Wurzeln, aber im Australian Football, das ist so eine Eigenart, ein bisschen rugby-mäßige Sportart. Da sind es aber über 10% an indigenen Spielern. Wir können von Land zu Land, von Kultur zu Kultur schauen. Diese Rassismen, die gibt ja in jeder Kultur. Ist schwierig, das zu durchbrechen, weil es immer noch relativ wenig Verständnis davon gibt und noch relativ wenig Gegenmaßnahmen.
Und auch, es gibt ja verschiedene Ursprünge des Rassismus in den einzelnen Ländern. Deswegen sind Sie ja auch für das Buch in verschiedene Länder gereist, um sich anzusehen, wo kommt der Rassismus jetzt im Fußball insbesondere her. Sie haben jetzt Australien und England erwähnt. Wo waren Sie denn noch?
Ja, die Grundidee war, um das mal nochmal zu sagen, ist, weil ich mich auch für Kunst und Kultur interessiere und da die Debatte ja schon ein bisschen länger wirkt, seit 4, 5 Jahren, vielleicht noch länger, ja, da auch die großen Museen in Berlin, in London, in Paris, das Kunsthistorische Museum in Wien und andere, da kommt man langsam auf die Idee, vieles ist dann doch unter seltsamen Umständen nach Europa gelangt und gehört vielleicht eigentlich dann doch nach Afrika, nach Asien. Mhm. Die ersten Museen geben ihre Raubgüter zurück. Aber wie so oft ist der Sport in dieser Debatte sehr hinterher. Ich möchte mal daran erinnern, wie wurde denn der Fußball verbreitet? Über das sogenannte Mutterland des Fußballs, England. Wir schauen bewundernd nach England. Aber es war die britische Kolonialmacht, die seit dem 17. Jahrhundert, vor allem aber im 19. Jahrhundert, fast die Hälfte, ein bisschen weniger, aber die Hälfte der Erdmasse unter sich vereinte und eben das nicht gemacht hat, weil sie nett waren, sondern weil sie vor allem Rohstoffe wollten und Menschen ausgebeutet haben. Und da war ich zum Beispiel in Indien, ja, da vermutet man den Fußball jetzt nicht, aber Indien als damals wichtigste Kolonie, da spielte der Fußball, auch Cricket, auch Rugby eine Rolle. Natürlich am Anfang die britischen Kolonialherren, die wollten in der Ferne Da wollten sie gesund bleiben, sie wollten Spaß haben, sie wollten ihre Sportarten zum Zeitvertreib nutzen. Aber sie haben den Sport eben auch genutzt, um ihre Untertanen, ihre Untergebenen zu zivilisieren, zu teilweise auch so aufzuwiegeln, weil in Indien durften zum Beispiel nur die Fürsten oder die Gehobenen, die Söldner am Anfang Fußball spielen, später auch andere. Und so ähnlich war es auch bei Frankreich in den französischen Kolonien oder auch in den portugiesischen Kolonien. Fußball also als Zeitvertreib für die eigenen Soldaten, aber auch als Instrument der Disziplinierung der Untergebenen. Und das wollte ich eigentlich mal darstellen, dass der Ursprung des Fußballs allein schon in einem Unrechtssystem liegt, worüber wir selten nachdenken. Da war ich in Indien, ich war in Brasilien als ehemalige Kolonie Portugal, in Namibia, bin auch Deutschland oder das Deutsche Reich war einst eine große Kolonialmacht. Und ja, ich habe auch auf das Verhältnis zwischen Frankreich und Algerien geschaut. Denn Algerien wurde mehr als 130 Jahre von Frankreich beherrscht und ganz lange durften muslimische Fußballer auf ihrem eigenen Territorium gar nicht mitspielen. Das haben sich dann nach und nach erkämpft. Und das ist es wert, finde ich mal, erzählt zu werden, damit wir den Fußball auch in seinen Ursprüngen ein bisschen von seinen Mythen befreien.
Und von den Ursprüngen aber können wir auch jetzt wirklich in die Gegenwart blicken, weil Sie haben, glaube ich, auch davon geschrieben, dass der aktuelle Fußballmarkt teilweise immer noch kolonialen Strukturen folgt. Inwiefern ist das denn so?
Das kann man an ganz vielen Punkten festmachen. Also wir erinnern uns noch an die Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika 2010, eine ehemalige Kolonie, wo jetzt schöne, teure Stadien zum Teil leer stehen und die Städte sparen müssen, weil die Steuergelder für die Instandhaltung der Stadien beansprucht werden. Und für ein fünfwöchiges Fußballfest, was uns in Europa begeistert hat, aber was jetzt südafrikanische Steuerzahler eben immer noch kompensieren muss. Schauen Sie nach Pakistan. Pakistan gehörte auch zum indischen Subkontinent, eine ehemalige Kolonie von Britannien beherrscht. Dort werden Bälle, Trikots, die Utensilien hergestellt, die wir hier für teilweise mehr als 100 Euro kaufen. Dafür wenige Cent werden sie hergestellt. Also da ist die Ausbeutung sichtbar. In Brasilien, wo ich eben auch war, da werden Vereine oder Mannschaften gegründet, um letztendlich Spieler in Anführungsstrichen zu produzieren. Die bekanntesten, die sehen wir in Europa, die sehen wir Neymar und wie sie alle heißen, aber viele landen in Katar, in Albanien, in Zypern, in Singapur, in Hongkong. Also viele schlagen sich für wenige hundert Dollar in der Welt durch. Und früher war es vielleicht der Zucker, früher waren es Rohstoffe, waren es Stoffe. Und heute, das hat mir mal ein Interviewpartner in Brasilien gesagt, heute sind es die Fußballer.
Die auch am afrikanischen Kontinent natürlich. Es sind viele in Europa.
In der Tat, ja. Ja, in der Tat, dass Konzerne wie Volkswagen, wie BASF, wie Red Bull, ja, die haben ihre Dependenzen, das ist alles sehr professionell organisiert. Auf der anderen Seite ist aber auch interessant, das hat sich ein bisschen umgekehrt. Vor kurzem war ja der Afrika Cup in der Elfenbeinküste. Und ich habe die Zahlen nicht mehr ganz im Kopf, aber es war eine relativ hohe Prozentzahl. Ich glaube, vielleicht sogar ein Drittel der Spieler beim Afrika Cup sind in der Diaspora aufgewachsen. Und vor allem in Frankreich, ja. Also Frankreich, die Kolonialmacht. Das französische Nationalteam hat etliche Spieler, deren Eltern und Großeltern aus Algerien, aus dem Senegal, aus Marokko gekommen sind. Aber inzwischen sind es die Fußballverbände aus Marokko, aus Algerien, aus dem Senegal, die auch in Frankreich, in Belgien, in den Niederlanden schauen, ob dort Spieler vielleicht eine Oma oder einen Vater haben. Und sozusagen Marokko macht das sehr professionell.
Das hat man beim marokkanischen Team bei der WM in Katar so gut gemerkt, ja?
In der Tat, da waren, glaube ich, sogar zwei Drittel des marokkanischen Teams in Katar. Da sind sogar auch der Trainer sind in Europa aufgewachsen. Also die machen sich das auch ein bisschen zu eigen. Und da sieht man, wie sehr verflochten die Teams sind. Und wenn sie nach Portugal ist ja auch zum Beispiel wichtig, wenn sie nach Mosambik gehen oder nach Angola oder Kap Verde, da schaut man auf die Premier League, aber die portugiesische Liga, die großen Clubs, Benfica Lissabon, Sporting Lissabon, das sind damit da immer noch die beliebtesten Clubs und eben nicht Liverpool oder der FC Barcelona.
Vielleicht nochmal zurück zu dem Fakt, dass es weniger schwarze Trainer gibt oder Schlüsselspieler, Kapitäne. Glauben Sie, Sie haben vorher gesprochen vom Nachwuchs, dass man da auch wirklich ein bisschen mehr darauf schauen könnte, dass man sie in diesen Positionen ausbildet? Braucht sowas wie eine Quote vielleicht? Es gibt ja im US-Football zum Beispiel die Rooney Rule, diese Regel, dass man bei der Bestellung eines neuen Trainers zumindest auch eine Person einer ethnischen Minderheit interviewen muss. Würde sowas vielleicht in Ihren Augen etwas bringen oder einfach mehr Aufmerksamkeit für dieses Thema?
Das ist ein Punkt, ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen, weil ich ja auch schon seit einigen Jahren das jetzt journalistisch beobachte und wir haben ja eigentlich regelmäßig die Kampagnen Respekt, Vielfalt, Diversity, diese Begriffe, die alles sein können und nicht, wo viele Leute auch ein bisschen ermüdet sind. Und ich glaube auch, oftmals hängen diese guten Projekte an einzelnen Köpfen, die auch mal dann ihren Job wechseln können. Und dann ist es schon mal wieder dahin. Mhm. Und deswegen braucht man eben, ich würde sagen, strenge Regeln. Und diese Rooney Rule, die Sie angesprochen haben, die zum Beispiel jetzt auch im englischen Fußball ein bisschen übernommen wurde, oder auch, dass man Stipendien auflegt oder Mentorenprogramme, also dass man wirklich sich aktiv darum bemüht, Menschen zu finden, die nicht so die einfach eine Einwanderungsgeschichte haben. In Deutschland 25% der Menschen haben eine Einwanderungsgeschichte und die sieht man nicht im Präsidium, in den Aufsichtsräten. Und da muss man nachhelfen. Da kommt aber dann der Balzreflex des Fußballs, dass man sagt, nee, wir müssen aber das auf Freiwilligkeit setzen oder wir müssen darauf warten, dass es sich natürlich löst. Aber das wird sich nicht lösen, weil wir wissen, dass das mächtige Menschen diejenigen rekrutieren, die ihnen ähnlich sind. Dass ein solches System sich schwer von selbst reformieren lässt. Das ist auch in den Medien so oder in den Banken und so weiter, in den großen Konzernen. Und wir wissen von der Rooney Rule, dass dazu geführt hat, dass es mehr schwarze Trainer im American Football dann gab. Die wurden dann allerdings auch schneller entlassen. Und es ist noch nicht alles so perfekt. Aber wir können es ein bisschen niedriger hängen. Wir können ja zum Beispiel sagen, ein Schiedsrichter im Amateurfußball bekommt nur seine Genehmigung, wenn er auch so und so viele Stunden mal so eine Rassismus-Fortbildung macht. Mhm. Oder ein Profiklub wie Borussia Dortmund muss das und das nachweisen, sonst kriegt er vielleicht keinen Punktabzug, aber vielleicht wird sanktioniert auf andere Art. Das lässt sich leichter als Journalist sagen und ich kenne ja auch den Sport und die Autonomie des Sports. Die Leute wollen sich nichts vorschreiben lassen, die wollen sich auch nicht bevormunden lassen. Deswegen muss man da, glaube ich, im Detail mal darüber nachdenken, wie man es schafft, den Clubs, den Verbänden das Gefühl zu geben, die tun da nicht nur was Gutes, sondern sie würden damit auch neue Fans gewinnen, neue Sponsoren, sie würden damit neue Zielgruppen erreichen. Und damit, mit diesen Argumenten, kann man dem Fußball dann manchmal doch ein bisschen leichter kommen.
Mhm. Dann nehmen Sie jetzt fast schon vorweg, was ich am Schluss fragen wollte, nämlich, Sie haben vorher gesagt, Fußball kann auch trennen, ja. Aber liegen im Fußball vielleicht auch Chancen, dass man gegen den Rassismus kämpft? Eben, weil man zum Beispiel Vorbilder kreieren kann. In Österreich zum Beispiel David Alaba ist der Kapitän des Nationalteams. Wird sehr bewundert und respektiert und schafft, glaube ich, ein ganz gutes Vorbild. Oder dass man im Fußball Orte der Begegnung schaffen kann, im Nachwuchs auch zum Beispiel. Ist das vielleicht auch eine Chance, dass man da abseits von Kampagnen, die immer mehr oder weniger bringen, aber dass man da vielleicht wirklich ein bisschen mehr hinkriegt, gesellschaftlich in diesem Bereich?
Absolut. Ich will auch gar nicht so destruktiv sein und ich stelle in meinem Buch auch viele Menschen vor in all den Ländern, die sich dafür einsetzen und die auch gar nicht so viel sagen müssen. Ich glaube, David Alaba muss, glaube ich, gar keine großen, langen Interviews geben, sondern mit seiner Präsenz, mit seiner Stärke, mit seiner Kreativität ist er das beste Beispiel dafür. Und ja, ich habe in England zum Beispiel Schiedsrichter getroffen, die sich vernetzen, schwarze Schiedsrichter, weil das muss man sich mal vorstellen, in mehr als 100 Jahren Spitzenfußball in England haben es nur, ich glaube, die schwarzen Schiedsrichter kann man an zwei Händen abzählen, die es geschafft haben, im englischen Fußball an die ganz große Spitze zu gelangen. In der Premier League, glaube ich, war es auch nur einer bislang. Mhm. In Brasilien, da haben sich schwarze Journalisten, Journalistinnen zusammengesetzt und haben einen eigenen Podcast ins Leben gerufen. Also es gibt tolle Netzwerke, es gibt tolle Ideen, es gibt auch in England wiederum, da ist man relativ weit voraus. Auch da haben sich Journalisten vernetzt, die es auch in ihren Redaktionen schwer haben. Also da ist es wunderbar. Es gibt Projekte an der Basis. Also ganz, ganz viel. Aber das muss auch moderiert werden und das muss auch langfristig finanziert werden und immer wieder auch nachgeschaut werden, ob es funktioniert. die Funktionäre der Fußballverbände machen das oft zu einfach, indem sie da auf diese verbindende, auf diese tolle Kraft hinweisen. Das mag stimmen, aber es muss eben heutzutage auch gut unterfüttert werden, weil einfach nur einen Ball auf den Rasen zu werfen und hoffen, dass sich alle Kulturen nett darum versammeln, das so einfach ist es auch nicht.
Ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort. Ich kann nochmal allen Zuhörerinnen und Zuhörern das Buch Spielfeld der Herrenmenschen ans Herz legen. Es ist eines der wenigen Bücher, die dieses Thema behandeln. Ronny Blaschke, vielen Dank für diesen virtuellen Besuch bei uns im Studio.
Herzlichen Dank Ihnen.
Ja, wir sind am Ende unserer aktuellen Episode angelangt. Wenn sie euch gefallen hat, hinterlasst uns gerne eine Bewertung oder einen Kommentar oder schreibt uns unter sport@kurier.at. Ich bedanke mich bei Dominik Kanzian für Ton und Schnitt und euch sage ich danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Baba!